So, hallo zusammen. Bist du aufgeregt? Ich bin etwas spät heute gekommen und ich hasse das. Ich bin Afrikaner, aber ich hasse es, spät zu kommen. Genau, aber ich freue mich, hier vorne vor euch nochmal stehen zu dürfen. Und genau, ich will nochmal beten und dann können wir starten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir von dir dann hören dürfen. Ich danke dir, dass du mir auch diese Gelegenheit gegeben hast, dass Vater, ich dein Wort auch weitergeben darf. Ich bitte für deine Hilfe, dass du mir Mut schenkst, aber vor allem, dass du unser Herzen auch öffnest, dass wir auch bereit wären, deine Worte zu hören. In deinem Namen, Jesus. Amen. So, ich habe eine Frage. Also, wer von euch hat keine Hobby? Keine Hobby im Leben, also Hobby oder Hobbys, aber wer von euch hat keins? Okay, schon mal gut, dass jeder ein Hobby hat. Und ich habe ein Hobby ist etwas, was ja, dir Spaß macht, sonst würdest du nicht machen, glaube ich. Aber ich glaube, jeder, der ein Hobby hat, ist egal was für ein Hobby, Sport oder Musikinstrument spielen. Es gibt die verrückten Leute, die Camping und Wandern mögen. Ich bin nicht eins davon. Fotograf, egal was für ein Hobby du hast, ich glaube, ein Hobby normalerweise sollte etwas, das Spaß macht. Das kann auch das Ziel sein, dass ich mag einfach meine Hobby, damit ich Spaß habe. Aber es ist auch wichtig, wenn du andere Ziele auch für deine Hobby hast. Es kann auch unterschiedlich sein. Es kann sein, dass vielleicht gehst du wandern, damit du etwas runterkommen oder fit werden. Kann sein, weil du spielst Instrumente, damit du besser werden oder damit du später dann damit dienen. Aber auf jeden Fall, wenn du ein Ziel für deine Hobby hast, dann du wirst merken, du wirst mehr Disziplin werden. Du musst auch viel investieren, also von allem Zeit. Du musst so viel Zeit investieren, damit du deine Hobby auch richtig machen kannst. Es gibt teures Hobby wie Fotografie zum Beispiel. Du musst so viel Geld reinstecken. Und es gibt etwas, was du geben musst, damit du auch deine Hobby richtig genießen kannst. Und für mich, für 2 Jahre habe ich jetzt ein neues Hobby entdeckt. Und es ist zu trainieren. Früher habe ich nie gemacht und so, aber seit 2 Jahren habe ich angefangen, ja, mit Gewichte und so in Fitnessstudio ein bisschen zu trainieren. Und am Anfang war irgendwie notwendig, weil das Ziel war ein bisschen abnehmen. Genau. Ich habe gemerkt, für 26 Jahre in Kenia habe ich jetzt geschafft, meine 64 Kilo zu halten. Und dann komme ich nach Deutschland, habe ich jetzt Döner und McDonald's entdeckt. Genau, und es wird schwer. Und deswegen, das Ziel war erstmal, ich wollte dieses Gewicht also ein bisschen abnehmen, ein bisschen fitter werden, flexibel, nicht so träge und so. Aber mittlerweile ist es so eine Leidenschaft für mich geworden, weil es macht mir Spaß, wirklich. Und jeder, der schon mal trainiert, weiß, es ist nicht so einfach. Manchmal bist du gar nicht motiviert. Besonders im Winter jetzt, wenn es so kalt ist. Ich tue immer in meiner Garage trainieren. Und da ist es richtig kalt im Winter. Und wenn du da reingehst, also, du musst echt erstmal dich ermutigen und ein paar gute Worte für dich selber sagen, damit du wirklich dort gehen. Aber es ist schwer. Aber ich weiß, dass das Ziel will ich jetzt wirklich erreichen. Deswegen, ich gehe dorthin trotzdem. Ich weiß, es ist zwar schwer, aber gehe ich trotzdem. Und mein Hobby und auch alle anderen, viele, man merkt sofort, wenn du jetzt aufhörst, zum Beispiel Disziplin zu sein oder konsequent zu sein, zum Beispiel bei Trainieren, dann kommt das Gewicht wieder zurück. Es kommt immer sehr schnell, besonders um Weihnachtenzeit, wo Essen, gutes Essen gibt, überall, wo du kommst, wurde überall eingeladen. Aber manchmal komme ich von dem Fitnessstudium und dann komme ich rein, mache ich den Kühlschrank auf und ich sehe Schokolade, und Cola, Kuchen. Und mein Körper will das wirklich. Sagt ja, oh, das ist alles, was ich möchte jetzt gerade. Aber ich weiß, ich war im Fitnessstudio, damit ich ein bisschen abnehmen kann. Das heißt, ich muss mich zwingen, ich muss mit meinem Körper wirklich kämpfen, dass diese Begehrte oder was ich will, nicht mehr haben kann. Oder andersrum, manchmal will ich jetzt ins Fitnessstudio gehen und es ist kalt zum Beispiel wie jetzt und ich mache mich fertig, nehme meine Wasserflasche, will ich raus und ich sehe meine bequeme Sofa. Keiner liegt da. Und ich denke, ja, ich habe Chips im Schrank, ich habe Cola, Fernseher ist da. Ich kann einfach liegen und nichts machen. Also keiner zwingt mich jetzt trainieren zu gehen. Keiner will mich bestrafen, wenn ich das tun. Ich kann auch einfach mein Leben einfach auf dem Sofa genießen. Aber ich habe ein Ziel und dieses Ziel will ich erreichen. Und auch wenn es so schwer ist, ich muss mich irgendwie Disziplin bleiben, damit ich dieses Ziel auch erreichen. Und darum geht auch das Thema für heute. Und ich habe jetzt das Thema der innere Kampf auch so betitelt. Genau. Und ich freue mich, dass wir jetzt weiter im Jakobus. Wir sind jetzt, wir nehmen von Michi ab Vers 13 und machen wir bis Vers 15. Und wenn du deine Bibel hast, kannst du mit mir aufschlagen. Und Jakobus schreibt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht von Bösen versucht werden. Und er selbst versucht niemanden, sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringen sie Sünde hervor und die Sünde, wenn sie vollendet ist, begehrt den Tod. Und die sind drei Verse und Jakobus hat auch hier drei Gedanken und sie sind auch sehr, sehr schön hier gelistet. Und er sagt in Vers 13, dass wenn wir versucht werden, das kommt nicht von Gott. Und Gott können wir nicht dastehen als eine Ausrede und sagt, ja, ich kann doch nichts dafür, dass ich versucht werde. Aber er sagt, nee, es ist nicht von Gott. Wenn du versucht werden, dann ist es nicht von Gott. Und er sagt in Vers 14, der Ursprung der Versuchung. Und er sagt, es ist von unserer eigenen Begierde. Das heißt, es gibt etwas, was du willst, was du brauchst. Du hast eine Verlangen nach etwas. Und dadurch würdest du auch versucht werden. Und in Vers 15, er gibt uns auch einen Verlauf von dieser Versuchung. Und er sagt, ja, es fängt erstmal mit deiner Begierde. Und diese, die führt jetzt zu Sünde. Und von der Sünde haben wir dann Tod. Aber auf jeden Fall fängt er es mit diesem Punkt zu sagen, Gott kann uns nicht in Versuchung bringen. Und er kann nicht versucht werden. Und Gott kann nicht versucht werden, erstmal weil Gott heilig ist. Und nicht nur, dass Gott heilig ist, er ist auch moralisch perfekt. Das heißt, mit Gott und Sünde kann man nicht, gar nicht einmischen. Es gibt keine Möglichkeit. Und deswegen, Gott trennt sich komplett von Böse. Und deswegen, er kann uns nicht versuchen und er kann auch nicht versucht werden. Aber nicht nur das, Gott ist auch souverän. Gott hat Allmacht über Sünde. Und das ist Gottes Charaktereigenschaften. Und deswegen sagt er, Gott kann uns nicht versuchen. Wenn wir versucht werden, dann ist es nicht von ihm. Weil er mit Böse hat nichts miteinander zu tun. Und in Habakuk 1,13 steht, dass deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Und so heilig ist Gott. Er kann das Böse gar nicht mal sehen. Aber weiter, Jakobus schreibt, dass wir versucht werden. Aber warum? Weil wir Menschen, wir haben Sünde. Und wenn wir in Römer lesen, Paulus sagt zu uns in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir haben eine sündige Natur in uns. Deswegen ist es möglich, dass unsere eigene Begierde, Sünde, uns führen würde und nicht von Gott. Und Paulus schreibt weiter in Kapitel 7. Er sagt, dass ich weiß, dass in mir, und das heißt in mein Fleisch, nicht Gutes wohnt. Das Wollen ist in mir vorhanden, aber das Vollbringen des Gutes gelingt mir nicht. Und Paulus sagt, in ihm, in sein Fleisch, es gibt nichts Gutes da, weil wir sind sündige Menschen. Und deswegen, die Quelle der Versuchung in unser Leben kommt nicht von extern irgendwo, nicht von Gott, es kommt von uns, unserer Begierde. Und deswegen müssen wir die menschliche Verantwortung auch mit teilnehmen, weil wenn wir in die Sünde geführt werden, es ist, weil wir unsere eigene Begierde in uns haben. Und damit wir das auch richtig verstehen, welche Versuchungen wir täglich haben und wie diese Versuchungen auch zu Sünde uns führen und dann später auch die Konsequenz, was ja Jakobus sagt, zu Tod führen. Und die Bibel ist voll mit vielen Beispielen, wie wir versucht werden. Und wenn du deine Bibel nimmst, auch wenn du noch nie eine Bibel mal gelesen hast, nimmst du deine Bibel und gehst in die 1. Mose 1,1, da taugt schon, wie gut Gott ist, wie allmächtig ist, wie er heilig ist. Und die ganze Kapitel steht, Gott schuf das und es war gut. Gott mag das und es war gut. Und dann du weiterliest und dann kommst du in Kapitel 3, dann haben wir Eva und Adam. Und hier, wir begegnen für die erste Versuchung in die ganze Bibel. Ich will mehr. Die Bibel sagt zu uns, dass Adam und Eva, die haben alles gehabt, was man brauchen kann. Gott schuf alles und er nimmt diese zwei Leute und er sagt, ja, ihr dürft alles genießen, was hier gibt. Alles gehört euch. Könnt ihr machen, was ihr wollt hier. Aber ihr dürft nicht den Baum in die Mitte, nicht von da essen oder anfassen. Das heißt, die zwei, die können alles machen. Die besitzen alles. Die ganze Universum, was alles Gott geschafft, gehört die zwei. Es gibt nichts, was die nicht haben. Aber hier, der Schlange kommt in dieser Stelle. Und er kommt zu Eva und sagt, ja, hat Gott wirklich das gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr solltet von dem Baum nicht essen? Aber Eva wusste, dass Gott wirklich so gesagt hat. Aber was der Teufel hier macht, der bringt eine Verzweiflung in ihr. Und sie fängt zu überlegen, ja, hat er zwar gesagt, aber vielleicht hast du recht. Wenn ich von dem Baum essen, ich werde vielleicht wie Gott werden, ich werde mehr Kenntnisse haben, noch weiser wie ich. Und dieser Gedanke fängt Eva mit dieser Gedanke zu spielen, kann ich schon vorstellen, die Fantasie im Kopf und wie besser sie werden kann, wenn sie das tun. Und ihre ganze Leben bis jetzt, die haben so gelebt mit Gott, mit einer Gemeinschaft, die wissen, was sie nicht dürfen. Aber so fängt, was Jakobus sagt, die Begierde fängt einfach im Kopf, kommt einfach eine Idee. Ich habe einen Wunsch, ich will mir was. Und dieser Gedanke führt Eva und Adam, dass die ungehorsam werden gegen Gott. Weil der Teufel hat die beide was Besseres versprochen. Und die kommen zu einer Stelle, die sagt, vielleicht Gott hat etwas von uns gehalten, damit wir nicht wie ihm sein werden. Vielleicht kann ich noch mehr werden. Und das ist in unserer Gesellschaft so ein großes Wunsch geworden. Und ich sage nicht, das ist falsch, dass man einen Wunsch hat, besser zu werden oder in höherer Position zu werden. Die Begierde sind nicht sündig, wenn du welche hast. Jakobus sagt nur, wenn die zu Sünde führen, dann da kommt es Gefahr. Und wir leben in so einer Gesellschaft, wo überall, wo du schaust, wir werden noch mehr und mehr versprochen. Wenn du die Bücher schaust, alles, was man jetzt gerade liest, ist es ja 5 Schritte, wie du ein Millionär werden kannst. Du kannst mit 25 reich werden. Und das Welt verspricht, der Welt verspricht uns so viele Dinge. Und wir sagen, ja, okay, vielleicht, was ich jetzt gerade habe, wo ich gerade bin, vielleicht ist es nicht gut genug. Ich kann noch mehr haben. Aber das Problem fängt, wenn wir in die Kompromisse anfangen einzugehen. Und wir vergessen, wer wir sind. Wir haben einen Vater, der uns alles gegeben hat. Aber der Teufel sagt, ist es nicht genug? Kannst du noch mehr bekommen? Kannst du eine bessere Person werden? Du brauchst nicht zufrieden sein, wie du bist, weil es gibt eine Möglichkeit, dass du noch mehr und noch mehr werden. Und so fangen wir unzufrieden zu werden, weil wir denken, ja, ich bin nicht gut genug. Ich habe nicht alles, was ich bekommen kann. Und manchmal fängt mit Kleinigkeiten. Vielleicht du schummelst in deine Prüfungen. Vielleicht lügst du, wenn du in eine Vorstellungsgespräch gehst, auf Arbeit. Welche Kompromisse gehen wir ein, weil wir einfach besser werden wollen, wir mehr wollen und wir sind so unzufrieden, wo wir sind. Und die sind, was Jakobus zu uns ja sagt, dass ja mit dieser Begierde, wenn das deine Treibstoff ist, kann das in die Sünde führen. Und dann Sünde zu Tod. Und wir sehen auch hier, das geschehe auch. Adam und Eva durch diese Sünde, dass die ungehorsam, dann kaum auch das Sterben von Menschen. Und hier, wenn Jakobus von Tod reden, heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt physikalisch sterben müssen, aber es heißt eine Trennung von Gott. Dass Gott trennt sich von uns, weil Gott heilig ist. Er kann nicht mit Sünde zusammen sein. Und diese Verlangen nach mehr, diese Verlangen nach größer, wir sind so unzufrieden, ich will, was jemand anderen hat. Jemand hat was Besseres. Wenn du in soziale Medien schaust, jeder will sein ganzes Leben dokumentieren. Jeder muss sehen, alles, was ich habe doch Besseres und ich kann noch mehr. Und das ist die Welt, was wir jetzt gerade leben. Es ist einfach zu vergleichen. Aber wir vergessen, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Jesus sagt in Matthäus 6, 33, was wir als erst machen müssen, nach seinem Königreich erstmal betrachten. Und er sagt, denn alle anderen wurde zu uns gegeben. Das heißt, wir als Kinder Gottes, wir haben eine Priorität erstmal, was wir erreichen müssen. Und den Rest, das ist nicht unsere Aufgabe. Es gehört Gott. Und so, die Frage ist, wo findest du deine Zufriedenheit? Ist es von Gott? Oder denkst du, das ist nicht gut genug? Ich habe nicht genug. Gott hat uns alles gegeben. Und müssen wir oder sollen wir in ihm zufrieden sein? Wenn du weiterer Kapitel liest, kommen wir in Genesis oder in 1. Mose Kapitel 4 und hier begegnen wir Kain und Abel, die zwei Brüder. Und hier kommt auch die zweite Versuchung, was wir auch täglich mitkämpfen müssen. Und es ist ein Versuch und Verlangen nach Aufmerksamkeit. Und hier die Bibel sagt zu uns, ja, Kain und Abel, die bringen ihre Opfer vor Gott. Und Gott, ihm gefällt Abel sein Opfer, aber Kain nicht. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, wie oft es schon mal passiert. Kann ich schon vorstellen, weil es war eine Routine, was die ständig gemacht haben. Aber in dieser Stelle, die Bibel sagt zu uns, dass Kain ist dann unzufrieden geworden. Er ist zornig geworden. Und in Vers 6 steht, da sagte der Herr zu Kain: Warum bist du zornig? Warum ist dein Gesicht niedergeschlagen? Wenn du das Richtige tust, wirst du nicht angenommen werden. Aber wenn du das Richtige nicht tust, läutert sie Sünde vor der Tür. Sie verlangt nach dir, aber du musst über sie herrschen. Und Gott gibt schon Kain eine Warnung und er sagt, ja, pass mal auf. Diese Zorn, was ist in dir drinnen, diese Verlangen, was ist in dir drinnen, du musst aufpassen, du musst das herrschen. Sonst es wird dich in die Sünde führen. Aber Kain ignoriert das, er ladet seinen Bruder Abel und er tötet ihn. Und ich dachte, ja, ist doch übertrieben. Dass er so eifersüchtig war, dass er seinen Bruder getötet hat, sagte er, ja, Gott sei Dank bin ich nicht wie Kain. Ich bin ein besseres Christ. Aber dann lese ich in 1. Johannes 3, Vers 11, steht, dass seid nicht wie Kain, also Edu sei nicht wie Kain, der von böse war und seinen Bruder ermordete. Und warum ermordete ihn? Weil seine eigene Taten bösen war. Und die seines Bruders aber gerecht. Und verwundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir vom Tod zu leben übergangen sind, weil wir einander lieben. Und hier kommt der Punkt. Johannes sagt, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Und wer seine Brüder und seine Schwester hasst, ist genauso wie Kain. Wenn ich meine Brüder und meine Schwester hasse, dann tue ich das Gleiche, was er getan hat. Und die Bibel nimmt das Maßstab hier unten und hebt so hoch, wie wir unser Leben schaut. Und er hat so eine Sucht nach Aufmerksamkeit. Warum hat Gott mein Opfer nicht akzeptiert? Ich habe auch Mühe gegeben, ich habe auch was getan. Und so fängt es an, in uns innen drin, sagt er, ich habe alles gegeben. Warum sind die Leute nicht stolz auf mich? Warum keiner kommt zu mir und sagt, ja, ah, du hast gut gemacht. Und diese Begierde, diese Sucht, diese Verlangen in uns drinnen wächst und wird größer und größer sein und kommt zu Hass. Und haben wir keine gute Beziehung miteinander, weil ich denke ja, warum kriegt er alles und ich nicht? Warum hat er eine bessere Note? Warum hat er ein besseres Job als ich? Und wir werden eifersüchtig. Wir machen Kompromisse im Leben, nur damit wir akzeptiert werden. Jemand sollte mir ein Kompliment geben. Jemand sollte mich sehen. Ich habe auch was Gutes getan. Und diese Verlangen, die führt uns und die treibt uns so wirklich, dass wir von dieser Begierde raus und wir sind so bereit zu sündigen, weil wir sind so bereit, in alle Kompromisse einzugehen, damit ich jemanden mich sehen kann. Und du denkst, vielleicht ist es da draußen in die Welt. Aber weißt du, wie viele Leute, die dienen aus falschen Gründen? Ich will in diesem Dienst, damit ich gesehen werde. Ich will in das Dienst, ich will da rein, ich will überall sein, damit Leute sehen können, dass ich etwas machen kann. Ich habe eine Gabe. Und Kain hat das verlangt, dass Gott auch ihm sieht. In meinem Leben, als ich noch jünger war, ich war durchschnittlich, also ich war nichts Besonderes im Leben. Ich war nicht so gut in, keine Ahnung, Fußball oder genau, ich konnte nicht schwimmen. Und es gibt so viele Dinge, die andere besser konnte, aber ich nicht. Aber es war kein Problem. Für mich, mein Problem war zu Hause. Ich habe einen Vater, der hat keine Zeit oder Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Nie. Mein Vater war nie da. Mein ganzes Leben habe ich noch nie gehört von meinem Vater, ja, ich bin stolz auf dich. Du hast gut gemacht. Und manchmal habe ich so sehr gewünscht, Mein Vater sollte mit mir sitzen, mit mir reden, ein bisschen Zeit für mich haben. Hat er nicht getan. Bis er gestorben, ich war 23, ich habe nie in meinem ganzen Leben, 23 Jahre, von ihm gehört, ich liebe dich, Edu. Und das hat mein Leben kaputt gemacht. Diese Verlangen innen drin, dass mein eigener Vater stolz auf mich sein sollte, hat mich komplett in eine andere Ecke geschoben. Und ich habe diese Akzeptanz von überall gesucht. Und ich war bereit, in jeder Gruppe mich hineinzumischen, weil die haben mich eingenommen. Die haben mich akzeptiert. Ich habe eine Vaterfigur in jeder Mann gesucht. Jeder Erwachsene, der so nett zu mir war. Es war ein gutes Gefühl. Aber wie viele Kompromisse ich in meinem Leben gemacht, nur weil ich wollte akzeptiert werden. Und da führte mich diese Begierde zur Sünde. Und da habe ich komplett weg von Gott gezogen. Und ich weiß nicht, wie bei dir ist. Vielleicht bist du auch in einer Familie, wo du bist ja nur einer von 10 oder einer von den anderen. Keiner denkt, dass du dabei bist. Du bist nicht wichtig in deiner Gruppe. Du hast nichts zu sagen. Aber treibt diese Verlangen zur Sünde. So viele Leute, die ändern ihr Aussehen. So viele Leute gehen in soziale Medien und die posten alles. Und die kommen auch zu dir an und sagen, hast du meine Story gesehen? Hast du gesehen, wie viele Likes ich bekommen habe? Und manchmal denken wir, es ist was so Kleines. Aber für viele Leute ist es echt wichtig, wie viele Likes die bekommen haben. Weil die Aufmerksamkeit für die ist so wichtig, dass die anderen Menschen die akzeptiert. Dass die anderen Menschen zu dir kommt und sagt, ja, du machst toll. Es ist sehr gut für dich. Aber wenn du das nicht bekommst, dann was machst du dann? Sind wir so bereit, in die Sünde zu gehen, einfach damit ich das gewinnen kann, so wie Kain? Oder wissen wir, dass wir einen Vater haben, der uns so akzeptiert werden, dass ihm ist egal, ob ihr 10 Kinder zu Hause oder dein Vater dich liebt oder nicht, deine Freunde, du bist die Einzige. Er ist dein Vater und du bist ihm so wichtig. Er will dir Zeit schenken, Aufmerksamkeit schenken. Der dritte Versuch, sexuelle Versuchung. Und ich habe jetzt mal einen Artikel gelesen und da steht, dass die Demografie von den Leuten, die mit sexueller Sünde auch leiden, fängt schon von Alter von 8 bis Tod. Das heißt auch 99-Jährige oder 100-Jährige, die haben das gleiche Problem. Aber es ist so traurig, dass es schon von 9-Jährigen anfängt. Und hier ist es so eine tolle Geschichte, eine Geschichte David und Bathsheba. Und ich liebe diese Geschichte, weil es ist wie ein Film manchmal, wenn man diese Geschichte liest. Es ist wie eine kleine Soap. Sehr romantisch und alles, wie alles passiert. So dramatisch. Und diese Geschichte fängt mit einem sehr wichtigen Satz. Und in 2. Samuel 11, ab Vers 1 bis 5. Die Bibel sagt, im Frühjahr, zur Zeit, wenn die Könige in den Krieg gezogen, sandte David Joab. Ich dachte, ja, okay. Ich habe nie viel drüber gedacht. Aber dieses Mal habe ich gelesen und sagte, pass mal auf. Da steht, wenn die Könige in den Krieg gezogen, das heißt alle Könige in den Bereich, die war im Krieg, aber was macht der David? Der schickt Joab. Und da steht, dass alle Kriegleute, die waren weg, alle Männer, die waren weg. Aber was macht David? Der bleibt in seinem Palast. Und die Bibel sagt, in Vers 2, eines Abends stand David von seinem Bett und ich konnte nicht schlafen bestimmt. Und geht er auf dem Dach und schaut hier unten und ihr seht eine Frau. Eine Frau badet. Und die Bibel sagt sogar, die Frau war sehr schön. So eine schöne Frau. Und David sieht das, was macht er? Geht ja wieder zurück rein. Und ich kann vorstellen, dieser Gedanke hat ihm nicht losgelassen. Die Begierde in ihm, was Jakobus sagt. Sie ist in ihm drin und er muss nachdenken und ja, was diese Frau, wer ist diese Frau und so. Und die Bibel sagt, er schickt sogar einen von seinen Dienern, damit er herausfindet, wer ist diese Frau. Und dann kommt der Diener und sagt, ja, Majestät, das ist Bathseba. Und David sagt, Bathseba, so ein schöner Name für eine schöne Frau. Bathseba, schön. Aber der Diener sagt, aber Majestät, wartet, die Bathseba, die ist die Frau von einer von deinen Soldaten, Uriah. Aber ich glaube, keine Ahnung, hat er ignoriert. Vielleicht er war in seiner Fantasie, hat gar nicht gehört, dass Bathseba war eine Frau von anderem Mann. Weil die Bibel sagt, da schickte David einen Boten, um sie zu holen. Und sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Also da oben steht, der Mann sagte, sie ist Bathseba, die Tochter Eliams und die Frau von Uriah. So, er hat das mitbekommen. Aber einen Vers später sagt er, er schickt trotzdem, Bathseba sollte zu ihm kommen, schläft er mit ihr. Und in Vers 5, der Frau wurde schwanger. Und man sieht die Begierde, wie die Sünde, den Verlauf, was hier Jakobus sagt zu uns, es fängt so an. David guckt nur eine Frau auf den Balkon oder auf den Dach. Dieser Gedanke lässt ihm nicht los, geht hier wieder rein und ist es in seinem Kopf, denkt er drüber. Bis zu einem Punkt, wo er sagt, schick die Frau soll zu ihm kommen. Er weiß, die Frau ist verheiratet. Aber die Sünde, es ist schon in ihm drinnen. Die Begierde führt ihm, dass er mit Bathseba schläft. Aber diese Geschichte ist nicht vorbei. Ist schon krass. Er erfahren, Bathseba ist schwanger. Ich sagte, okay, alle werden dann rausfinden. Was mag ich dann? Was mag David? Er sagt zu Job, sollte alle Soldaten wieder zurückgezogen und Uriah sollte nach Hause gehen und mit seiner Frau schlafen, damit keiner wusste, wurde, dass er mit Bathseba geschlafen hat. Und wenn das nicht passiert, er geht noch weiter. Und er sagt, wenn die zurück zum Krieg gehen, der Uriah sollte in die Vorne stehen, in den Front vor den Schlacht, damit er getötet werden. Es ist so krass. Diese Sünde hat einfach angefangen, dass David in den falschen Ort, in der falschen Zeit ist. Er hätte im Krieg gewesen werden, nicht zu Hause, nicht gelangweilt und hatte nichts da zu tun. Aber so fängt es an, sieht er eine Frau, geht er in seinen Palast. Er weiß, die Frau ist verheiratet, aber lass nicht ihm los. Und er sündigt. Und nicht nur, dass er einen Ehebruch tut, sondern auch einen Mord. Er organisierte, dass Uriah getötet werden. Siehst du, wie gefährlich das ist? Siehst du, wie manchmal fang so klein und ich denke, ja, es macht doch nichts. Ich schaue ein bisschen. Viele Leute, die Pornografieprobleme haben, fangen nicht, dass die auf Internet gehen und die Google ja die Pornografie von, keine Ahnung. Es fängt mit Kleinigkeiten. Es fängt, dass die vielleicht in Snapchat waren und eine schöne Frau gesehen. Oder in Instagram eine halbnackige Frau oder eine Frau, die anders unangemessen verkleidet. Und so fängt an. Aber Jakobus sagt zu uns eine Warnung: Wenn du mit dieser Sünde einfach weiter in dein Leben damit so weiter spielt, dann hört ja nicht auf. Dann führt das zu Sünde und Sünde zu Tod, dass wir komplett getrennt von Gott werden. Und vielleicht siehst du da und sagst, ja, ich habe noch nie Pornos geschaut, ich habe keine Probleme mit Begehren, das ist nicht mein Problem. Und dann kommt Jesus in Matthäus 5, 27 und er nimmt diesen Maßstab, was du für dich da reingelassen und sagt, ja, mein Leben ist okay, ich schaue mir nicht sowas. Und er nimmt diesen Maßstab und er stellt sie hoch und er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du solltest nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau oder einen Mann ansieht und sie zu begehren, der hat in seinem Herz schon einen Ehebruch begangen. Und Jesus sagt, es geht nicht nur, dass du was getan, dass du diesen Schritt genommen. Er sagt einfach, mit deinen Gedanken hast du schon einen Ehebruch in deinem Herz getan. Und so nimmt er diesen Maßstab und er stellt sich sehr hoch. Wie verbringst du deine Zeit? Mit wem? Dieses Fleisch, mein Körper, der schreit, der sucht, besser zu werden. Es ist ein innerer Kampf in mir und in dir, in unser Fleisch. Wir haben ein tiefes Verlangen nach Anerkennung, dass jemand mich sehen kann. Jemand solltest du mir sagen, ich schätze dich. Dieser Körper hier, so eine Sünde in uns lebt, dass wir nach sexueller Befriedigung verlangen. Und überall, wo wir suchen, wo wir schauen, besonders in dieser Welt, wir werden überall versucht. Ohne Witz, du gehst in soziale Medien, sind überall. Nicht mal da, laufst auf die Straße, schau mal auf Billboards und auf Plakaten, sind alles. Du wirst überall versucht. Überall, wo du schaust, gibt es sexuelle unterschwellige Botschaften. Überall. Dieser innere Kampf ist in jeder. Und Paulo kommt in 1. Korinther und er schreibt, Kapitel 9, Vers 24 bis 27, schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass alle Läufer im Stadion laufen, aber nur einer den Preis erhält? Lauf so, dass du den Preis gewinnst. Und er sagt, jeder, der an den Spiel teilnimmt, geht in strengen Übung. Sie tun diese, um einen vergänglichen Kranz zu erhalten. Wir aber einen unvergänglichen. Und darum laufe ich nicht wie jemanden, der ins Ungewisse läuft. Und ich schlage nicht in die Luft wie ein Boxer. Und wenn du komplett vergessen, alles, was ich heute gesagt habe, merkt ihr an, Vers 7, Paulus sagt, nein, ich schlage meinen Körper und ich bringe ihn in Sucht. Warum, Paulus? Damit ich, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst nicht verwerflich werde. Paulus sagt, er schlägt seinen Körper, bringt ihn in Sucht, damit nachdem ich hier vor euch hier gestanden habe, nachdem du in deinen Dienst gedient hast, dass du nicht verwerflich werde. Wenn wir diesen Sieg von unserem Begehren nicht gerungen haben, dann können wir verwerflich werden. Gott will nichts mit uns was zu tun haben. Die Sünde führt uns zu Tod, dass wir komplett von Gott getrennt werden. Und ich will das Ziel nicht fehlen. Ich will nicht disqualifiziert werden. Nur weil ich meinen Körper nicht im Griff bekommen habe. Dass ich nach meiner Bekehrde so damit gespielt habe, dass ich in die Sünde geführt werde. Und Paulus sagt, er schlägt seinen Körper. Sein Kampf. Aber wie tut er das? Wie macht er das? Ich sage, Paulus, wie schaffst du das? Wie kann man von den Versuchungen kämpfen? Wie können wir so in der Lage sein, dass ich nicht mehr nach meiner Bekehrte leben, die zu Sünde führt und zum Tod? Das Lesen der Schrift und Gebet. Und ich weiß, es klingt wie ein Klischee, gell? Hast du überall gehört? Ja, lies deine Bibel, beten. Aber das ist, was die Bibel zu uns sagt. David schreibt in Psalm 119, Vers 11, er sagt, ich bewahre dein Wort in mein Herz, damit ich nicht gegen dich sündige. Damit er nicht gegen Gott sündige, was macht er? Der nimmt Gottes Wort in sein Herz, da wo die Begierden sind, da wo die Sünde rauskommt. Da tun Gottes Wort. Und Paulus sagt zu uns, dass die kämpfen gegen die Teufel hier auf die Erde, damit wir das siegen können. Er sagt, müssen wir eine Waffe, Ausrüstung haben. Und jeder weiß, in Epheser steht, in Kapitel 6, Vers 7, Paulus sagt, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, und das ist das Wort Gottes. Und dann bete für jede Zeit im Geist mit alle Gebet und Flehen und seid dabei wachsam. Er sagt, beten. Und als ob er die Worte von Jesus Christus genommen. Jesus sagt in Matthäus 26, wartet und betet, aber warum? Damit ihr nicht in Versuchen fallen. Damit ihr in Versuchung nicht fallen, ihr solltet warten und solltet beten. Und er sagt, der Geist ist willig, aber diese Fleisch hier, das ist schwach. Damit wir die Versuchung in unser Leben kämpfen, damit wir unsere Begierde nicht zu der Sünde uns führen und dann zum Tod, brauchen wir Gottes Wort und müssen wir zu ihm beten. Zweitens müssen wir fliehen von der Versuchung. Die Bibel gibt uns das beste Beispiel, der Josef. Josef ist in so einer Situation, er arbeitet oder schafft für Potiphar und die Frau kommt zu ihm. Und die Bibel sagt, sie ergriff ihm bei einem Mantel und sagte, leg dich mit mir, schlaf mit mir. Weißt du, was er macht? Er tut nicht da sitzen und überlegt, er sagt, ja, was sind die Vorteile und die Nachteile? Vielleicht, wenn ich mit ihr liege, werde ich reich, Freiheit haben, sie ist schön bestimmt. Nein, der sitzt nicht da und dann überlegt, was er jetzt tun kann. Was macht er? Aber er ließ den Mantel in ihrer Hand und floh auf dem Haus. Er rennt weg. Wenn du in einem Haus bist und es brennt und du weißt, da kommt jetzt gerade runter, was machst du dann? Fangst du an, Feuerlöcher zu suchen? Sagt er, vielleicht schaffe ich das. Nein, du rennst weg. Und das ist, was er tun. Und wenn wir in die Mitte der Versuchungen, und ich weiß, diese Begierde würde mich in die Sünde führen, du siehst nicht da und überlegen. Paulus schreibt in Timotheus 22, fliehe die jugendlichen Begierden. Fliehe die Unzucht. Wenn wir versucht werden, manchmal ist bedeutet, ich muss weg. Ich muss meine diese Sinne ändern. Ich muss woanders sein. Jeder kennt, du weißt deine Auslöser. Du weißt deine Schwachheit. Du weißt, wo wirklich Probleme liegen in deinem Leben. Es sind soziale Medien. Es ist dein Handy. Deine PC. Es ist deine Kumpels. Deine Kameraden. Jeder weiß es. Und für manche, für uns bedeutet vielleicht, dass du deine Freunde jetzt ändern musst. Vielleicht sollte deine Handy was tun. Ein paar Apps in deine Handy vielleicht musst du auch löschen. Und wirklich, und die Bibel nimmt so ernst, und manchmal wir spielen so sehr mit Sünde, und Jesus kommt und er sagt, wenn dich aber deine rechte Augen verführt, so reiß es auf und werf von dir. Es ist besser für dich, dass eins deine Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Höhle geworfen werde. Und so im Ernst nimmt es Jesus. Er sagt ja, ein Teil von dir für dich zu versuchen und zu Sünde, du musst davon weg. David Baucom schreibt ein Zitat und er sagt, der weiseste Mann in der Bibel fiel in sexuelle Sünde. Der stärkste Mann in der Bibel fiel in sexuelle Sünde. Und der gottesfürchtigste Mann in der Bibel fiel in sexuelle Sünde. Wenn ich denke, dass ich über diese Sünde erhaben bin, dann denke ich, dass ich weiser als Salomo bin oder stärker als Simson oder gottfürchtiger als König David. Und ich bin so weit davon. Ich werde nicht dastehen. Sollen wir nicht dastehen? Sollen wir weg davon? Weg. Drittes. Umgib dich mit Verantwortlichkeit. In 1. Korinther Paul schreibt, täuscht euch nicht, aber schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Und wer mit Weißen geht, wird weiß. Und wer mit begleitet der Türen, wird geschadet, wird Schaden erleiden. Und in unser Leben müssen wir manchmal mit Menschen haben oder mit Menschen sein, die auch für uns die Verantwortung trägst. Hast du so eine Person in deinem Leben? Die Person, die um dich checken kann. Oder hast du nur Freunde, die dich in diese Versuchung führt und eventuell in die Sünde? Und Jakobus, der sagt sogar in Jakobus 5, Vers 16, dass sollen wir unsere Sünde zueinander bekennen. Dass ich kann zu Steff gehen und sage, ja, pass mal auf, Bruder, das ist mein Schwachpunkt, das ist mein Problem. Kannst du mit mir beten? Kannst du ab und zu nach mir schauen? Müssen wir die Verantwortung füreinander hier tragen. Wir sind liebe Geschwister. Und wenn ich weiß, ein Bruder oder eine Schwester läuft falsch, müssen wir ihn zurückholen. In Sprüche 27, Vers 17 steht, Eisen schärfen Eisen und ein Mann schärft den anderen. Damit ich von meiner Versuchung nicht zu Sünde geführt, ich brauche jemanden, der mit mir da laufen kann und sagt, ja, pass mal auf, da bewegst du es falsch. Oder manchmal brauchen wir, dass wir auch unsere Freundschaften auch ändern müssen. Besonders wenn die uns in die Sünde führt. Vierte, du solltest deinen Wert in Christus erkennen. Erkenne deinen Wert in Christus. Manchmal gehen wir unser Leben so mit dieser Gedanke, dass ich bin nicht wertvoll, weil andere Menschen haben es zu mir so gesagt. Ich denke, ich bin nicht gut genug, weil das habe ich mein ganzes Leben von anderen Menschen gehört. Aber wir haben einen Vater, der uns so sehr liebt, der ist so bereit gewesen, für uns am Kreuz zu sterben. Keiner kann dich so lieben, keiner. Und ich persönlich habe so diese Probleme gehabt, dass ich meine Werte in anderen Menschen so vor eine lange Zeit gesteckt, weil für mich war wichtig, was die Leute zu mir sagen. Welche Komplimente kriege ich von den anderen? Und in Psalm 139 steht diese schöne Worte. Und David schreibt: Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. So sagt der Herr zu mir. So sagt mein Gott über dich. Du bist erstaunlich und wunderbar gemacht. Du sollst deinen Wert in Christus erkennen. Und er sagt, wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkannt das wohl. Meine Gebeine waren nicht verhüllt von dir, als ich im Verborgen gemacht wurde. Kunstvoll gewerkt tief unten auf die Erde. Deine Augen, die sah mich schon als umgeformte Keim. Und in deinem Bauch, in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Das sagt Gott über dich. So wertvoll bist du. Und wenn wir unseren Wert in Christus sehen, dann ist es völlig egal, was für eine Vergangenheit du hast. Das wird uns nicht in die Sünde führen. Weil wenn ich bekehre nach, ich habe ein Verlangen nach Aufmerksamkeit und dass jemand stolz auf mich, ich weiß, ich habe einen Vater, der mich so liebt und der sagt das über mich. Er hat mich wundervoll gemacht. Paulus sagt, versuche ich jetzt den Menschen zu gefallen oder versuche ich Gott zu gefallen? Das ist auch eine Frage für mich und für dich. Was versuchst du zu gefallen? Und Paulus sagt, wenn ich noch den Menschen gefallen wollte, wäre ich Christi Diener nicht. Ich gehöre zum Christus, ich muss meine Werte in Christus sehen. Und ich diene nur ihn. Manchmal ist es so oft passiert, ich schaue mich an den Spiegel und ich hasse der Person, ich sehe. Ich gucke an den Spiegel und manchmal sehe ich nur Ekel oder Scham. In meinem Leben ist es so viel Unreit gewesen. Ich bin eifersüchtig. Jedes Mal. So unzufrieden. Und ich denke mir, diese Person, den ich an den Spiegel schaue, wenn ich so diese Person so hasse, wie kann so eine heilige Gott überhaupt mich guckst oder auf mich schauen, überhaupt mich liebt? Wie kann der das tun? Und wenn wir alle diese Geschichte schauen, was wir heute jetzt geschaut haben, ist er nur Gnade. Ist er nur Gnade Gottes. Und es ist so unglaublich, Adam und Eva, die sündigten, und was machen die? Die versuchen, ihre Scham mit Feigenblättern zu verstecken. Aber kommt unser lieber Vater und er verkleidet sie. Gnade. Der Kain, der Tod ist sein Bruder, er wurde bestraft. Und er kommt jetzt zu Gott und sagt, ja, meine Strafe ist zu groß, ich werde nicht schaffen. Gott gibt ihm ein Zeichen auf seine Stirn als Schutz. Hat er das verdient? Nein. Gnade. Und der David, der begegnet Ehebruch, der macht Mord, der sündigte, der geht nach seinem Verlangen. Diese Versuchung führt ihm zur Sünde. Aber der David, durch David, durch deine Linien, kommt Jesus Christus, unser Erlöser. Und was, weißt du, was Gott über David sagt? Er sagt, dieser Mann ist nach meinem Herzen. Dieser David. Und es ist nur Gnade. Ich habe nichts verdient, hier zu stehen, wie ich gelebt habe. Ich kann verwerflich werden, aber Gottes Gnade ist da. Und es ist, was er uns alle schenken. Dass wir diese Schritte nicht nehmen müssen, wo Jakobus sagt, deine Begierde wird dich in die Sünde führen. Aber Jesus kommt auf die Erde, er stirbt für uns, damit wir nicht sterben müssen. Und manchmal schaue ich mich und sehe nur Ekel. Aber ich bringe das für Jesus und Jesus macht so. Und ist weg. Und du guckst an die Spiegel und siehst du nur Scham und unrein und eifersüchtig und bringst du das alles zu Jesus. Und Jesus tut das mit unserer Sünde. Nimm das weg. Und ich stehe da an die Spiegel und sehe komplett einen anderen Mensch. Weil er das für mich getan hat. Und Jesus lädt dich auch ein. Es ist egal, wo du bist, in welchem Niveau, wie tief du bist in deine Begierde und deine Sünde. Alles, was wir tun müssen, ist diese Angebote annehmen. Und wenn du Jesus nicht persönlich kennst, nimm dir einen Schritt. Kommst du jemand und rede mit uns, damit du diese Liebe erfahren kannst, was er für uns alle getan hat. Amen. Lass uns nochmal eine Gebetsgemeinschaft am Tisch auch machen. Dann mache ich zum Schluss. Oh Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir für deine Gnade und deine Liebe für uns. Ich danke dir, dass wir nichts tun können, uns zu retten. Ich danke dir, dass du für uns alle getan hast. Vater, du kennst uns. Du kennst unsere Sünde, unsere Schwachpunkte. Du weißt, wo wir ständig fallen. Und trotzdem schenkst du uns deine Gnade und deine Vergebung. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, treu zu bleiben. Vater, dass du in uns eine Kämpfer auch bildest, dass wir von unserer Begierde und von unserer Sünde kämpfen, damit wir davon weg werden. Ich bete, Vater, dass du uns dabei hilfst, dass wir in dein Wort in unser Herzen stecken, dass wir ständig mit dir eine Beziehung suchen, aber von allem, Vater, dass wir unser Wert in dir finden werden, dass wir diese Kenntnis auch so groß in unser Leben sein wird, dass du uns so wie wir sind, du hast uns geliebt und für uns am Kreuz
gegangen und für uns gestorben. Ich danke dir so sehr für deine Gnade. Amen.